Wie nennt man einen normalen Tag auf der ISS?
Was nicht?
Alltag.
Süß, das ist
Tschüss.
cute. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Liebreizend
Extreme. Soll ich heute singen? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Sarah. Happy Birthday to you. Die Sarah hat heute Geburtstag. Gratuliere, Sarah.
Danke.
Wie fühlt man sich mit 34?
Haben wir das letzte Mal an deinem Geburtstag aufgenommen?
Na, nicht direkt.
Ich habe wie ein Déjà-vu.
Ja, das ist erst eine Woche her oder zwei.
Ich denke die ganze Zeit, ich bin 35 geworden. Ich wollte die ganze Zeit schon irgendwie immer sagen, ja, so ist es mit 35. Also, ah nein, ich bin ja erst 34. Ja,
also fühlst du dich aber wie 35?
Weiß nicht. Es fühlt sich irgendwie, so mit 30er ist doch so verschwommen irgendwie. Ich weiß nicht.
Irgendwie aber ganz ein cooles Alter. Nur nicht ganz alt, aber auch nicht mehr ganz jung. Oder?
Was sagen wir denn dann mit 40?
Da sagen wir das auch. Ja. Das sagen wir mit 60 auch noch.
40 is the new 30. Na, aber danke für die Glückwünsche.
Sehr gern. Vielleicht feiern wir heute ja noch ein bisschen. Aber ist ja eine Überraschung. Du weißt nicht, was passiert.
Weil du nervst mich so hart seit gestern Abend. Du sagst die ganze Zeit, bist nicht zufrieden, gell? Ich weiß, ich siehst da an, du bist jetzt schon nicht zufrieden. Ich mach gar nichts. Wirklich, ich bin voll ohne Erwartungen. Bei mir hat wirklich der Geburtstag so ein bisschen an Bedeutung verloren. Ich muss es leider traurigerweise sagen,
finde ich
aber.
Cool. Danke. Aber wir machen uns trotzdem einen schönen Tag.
Nicht deinetwegen.
Okay.
Gibt ja ein paar Anlässe rund um diesen Tag, die es jetzt irgendwie.
Ja, ich weiß.
Die es in den Hintergrund treten haben lassen, sagen wir einfach mal so.
Soll ich dir deswegen in dem Zuge fragen, hat dich davon was beschäftigt eben, so dein Alter? Oder hat dich die Woche trotz Geburtstag ganz was anderes beschäftigt?
Nein, mir hat was anderes beschäftigt. Was? Ohne Witz, das Alter ist gerade irgendwie so.
Das ist irrelevant, gell? Also mir kommt es auch gerade so wurscht vor.
Ja, ich bin eher gerade so dankbar dafür, dass ich, wie soll ich sagen, ich bin halt in der Früh aufgewacht und habe mir gedacht, ich bin wirklich dankbar, dass ich gesund bin und also die Familie habe und dass es uns gut geht. Und ich schätze das gerade so, wie es aktuell ist, weil ich weiß einfach, dass immer wieder was passieren kann, was halt nicht so schön ist. Und je älter ich werde, desto öfter, glaube ich, ist man einfach mit, ich will jetzt nicht sagen Schicksalsschlägen, aber es gibt halt diese Ups und Downs im Leben und das wird mir immer klarer und deswegen war sie zu schätzen, wenn's grad
ja,
wenn es gerade gut ist, wie es ist und wenn es schön ist
quasi.
Mhm. Genau. Also das heißt jetzt nicht, dass ich denke, ich warte jetzt auf das nächste schlechte Ding, aber es ist halt so, man weiß, oder? Das Leben verläuft irgendwie in Wellen, man hat irgendwie ja schon ein bisschen was erlebt jetzt und eben deswegen bin ich so dankbar, dass es gerade ganz gut ist.
Cool.
Und deswegen ist es jetzt auch gerade nicht so wichtig, ob ich 33, ob ich 32 bin, deswegen merke ich mir es ja irgendwie scheinbar auch nicht so. Ich habe jetzt einmal wieder zurückgerechnet, wie alt war ich denn eigentlich, als die Zwillinge geboren worden sind.
Ja,
oder wie alt war ich eigentlich, wo ich schwanger worden bin. Und dann war ich so, ah ja, also
31.
Alles, was so
ja.
über oder nach dem 30. Geburtstag war, war irgendwie so, ach so, ja, war Geburtstag, aber es ist nicht mehr so bedeutsam irgendwie.
Wäre das auch gleich, wenn du nicht Mama wärst?
Was nicht?
Kann man nicht sagen, gell? Wahrscheinlich wäre es ein bisschen anders.
Es wäre anders, weil ich wahrscheinlich ja mehr Zeit hätte dafür, mir
ja.
um solche Dinge nur wieder Gedanken zu machen. Und jetzt fehlt halt irgendwie teilweise so die Energie. Oder was habe ich, was war das für Geburtstag? War das mein 30er oder 29er, wo man mal eine Geburtstagswoche gemacht hat?
Ja. Ja, sowas kommt nicht mehr in Frage.
Das war der 29er sogar.
Ein Festival. Stimmt.
Also es hat früher schon. Dieser Tag, ich war dann immer so am Nachmittag von meinem Geburtstag, war ich schon so ein bisschen traurig, weil ich mir gedacht habe, oh, das ist bald wieder vorbei, jetzt
oh,
muss ich
schaut.
Bald wieder ein Jahr warten. Aber
okay.
Ja, der Geburtstag ist mir schon immer noch wichtig,
ja,
aber
weiß.
Nicht mehr so
ich
wichtig
weiß.
Wie früher. Erklärt
okay.
das jetzt erst?
Erklärt voll.
Aber das war eigentlich nicht das, was mich beschäftigt hat. Aber sag mal du zuerst, was hat die beschäftigt diese Woche?
Mich gar nicht so richtig beschäftigt, ich dachte gern so und zwar Anekdoten von Wien erzählen. Also so der Wien-Trip hat mich ein bisschen beschäftigt, weil wir ja 4 Tage in Wien verbracht haben mit den Mädels, also wir 4.
Mhm.
Und es war ziemlich cool eigentlich. Aber auch ein bisschen stressig, so in der Großstadt mit den zwei.
Nach die Oberland-Pomeranzen.
die Tiroler in der Großstadt. Nein, es war voll cool. Wir
dabei leben wir ja eigentlich auch in einer Stadt. Also Stadt. Innsbruck ist halt eine Kleinstadt, aber ist ja auch Stadt. Wir leben jetzt ja nicht in einem 300-Seelen-Dorf oder so, aber ja.
Nein. Aber ich habe es voll cool gefunden. Aber es war ganz schön aufregend, oder? Die haben ganz schön viele Eindrücke gehabt jeden Tag. Es war wieder so, dass sie Mittagsschlaf braucht haben. Sonst hätten wir es, glaube ich, nicht durch den Tag geschafft. Ich weiß nicht, ob das an dem gelegen ist, dass wir einfach generell viel da haben. Oder an dem Mix an eben viel Unternehmen und viele Eindrücke für die zwei.
Ja, alles, glaube ich. Aber wir haben natürlich auch
die Zugfahrt und so.
Genau, die Zugfahrt war schon anstrengend. Ich habe nur gedacht, während der Zugfahrt kann ich sicher ein bisschen was arbeiten.
Ja, das hat super funktioniert. Auf jeden Fall war es ein cooler Trip und es sind ein, zwei lustige Sachen auch passiert, oder? Darf ich die Anekdote erzählen? Kannst du dich erinnern, am Heimweg? Wir sind ja jetzt Kofferleute, keine Taschenleute mehr.
Warum bloß?
Ich habe es jetzt verstanden, in einer Stadt kann man ja wirklich überall den
Weil
Koffer
in
ziehen.
In Städten sind ja die Wege asphaltiert, da kann man Taschen ziehen mit Rollen.
Ja. Meine Trips vorher waren meistens oft auf unwegsamen Gelände, wo man meistens alles tragen hat müssen, bis auf Flughäfen halt. Ja, ich verstehe jetzt, warum manche Leute von Taschen auf Koffer wechseln, wenn sie Städtetrips machen. Es macht voll Sinn.
Aber du hast ja eine Tasche, die man ziehen kann.
Ja, eben, ich bin Hybrid zum Glück. Ich habe mich nur ein bisschen gewehrt. Und am Heimweg für unsere Unterkunft zur Straßenbahn haben wir ja schon wieder ein bisschen gefightet, weil die Sarah behauptet hat, wir müssen woanders hingehen und ich habe halt gewusst, wo die Straßenbahn losfährt. Also,
aber das war schon wieder...
Wer hat recht gehabt?
So aneinander vorbeireden, wie wir beide manchmal können, das ist wirklich... Ich frage mich, wie wir überhaupt eine Beziehung führen können, weil ich habe gesagt, wir sind auf der falschen Seite. Und du immer, was, welche falsche Seite? Ich so, ja, auf der falschen Straßenseite, weil wir in die andere Richtung fahren müssen. Und ja, wir waren natürlich auch noch weiter weg von dieser Straßenbahnhaltestelle, aber wir waren auf der falschen Seite.
Egal.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall sind wir in die richtige Richtung gegangen und du hast die ganze Zeit geflucht. Und ich habe die zwei Köffer hinterherzogen, du hast die Mädels mit dem Kinderwagen geschoben.
Also das Bild war halt generell einfach schon, ich habe den Zwillingskinderwagen, einen Rucksack, eine Tasche und der Steff hat einen riesen Koffer, deine Tasche zum Ziehen, einen Rucksack, also wir waren einfach so aufpackt.
Ja, jetzt lass mich, dann bin ich da wo sie über die Straße gegangen ist, über den Bordstein rauf, kurz einmal auf den Fuß hinten aufgefahren, das hat die sehr genervt, ich glaube mehr genervt, als dass es geschmerzt hat. Und dann sind wir ein bisschen weitergegangen und es hat halt irgendein Mann von der Ferne gesehen, dass wir uns gerade voll
Ja, ich habe einmal laut Aua geschrien und habe mich so umgedreht.
Ja, und dann geht der vorbei und sagt zu mir, ich würde mich scheiden lassen.
Der ist echt im Vorbeigehen, hat immer so einmal so umgeschaut, so ganz verächtlich auf mich und hat so gesagt, ich darf mich scheiden lassen. Und ich war so, Alter, was geht eigentlich?
Und ich habe echt lachen müssen, weil dann ist nur rausgekommen, dass du Unrecht gehabt hast und es war für mich sehr witzig.
Schön, Steff, dass du dir wieder mal deine Bestätigung holen hast können.
Ja, das war für mich wichtiger,
aber das war wieder so,
wie alles, was mich beschäftigt hat die Woche, war die Anekdote zu erzählen.
Toll.
Du hast doch auch noch was gehabt, oder? Im Zug, wo wir deine Schwester besucht haben, hat
ein
Schaffner auch was Lustiges gesagt.
Hä, du kriegst manchmal so Sachen durcheinander. Das war alles innerhalb der gleichen Stunde am Weg zum Bahnhof.
Ja.
Da hat der Schaffner in der S-Bahn dann noch gesagt, Satz in Wien. Und wir so, wir fahren jetzt wieder nach Hause. Wir wohnen eben in Tirol. Ich mag Wien am liebsten, wenn ich es im Rückspiegel sehe. So dachte, wie kann man in Wien?
Das war echt ziemlich, das ist cool. Ich finde, das hat Wien nochmal sympathisch gemacht beim Heimfahren, finde ich. Ich finde sowas witzig.
Ich habe mich aber auch gefragt, ob man, also Wien steckt manchmal so ein bisschen zum Grantigsein an, finde ich. Also man kann sich auch öfter nochmal über was aufregen oder über Leid aufregen oder so. Und man kippt da so ein bisschen ein, dass man dann auch gleich einmal motzt oder jemanden so blöd anschaut oder so, wo ich mir dann gedacht habe, hoppla, also das würde ich jetzt eigentlich nicht machen. Wo kommt denn das her?
Aber das Grantige gehört irgendwie dazu und ich finde, das
macht
Wienerisch.
Und das Wetter doch sogar gut.
Das war voll
also ich
schön,
find, das, also wie ist denn das im Winter in Wien? Also, Wenn es grau und neblig ist. Ja. Aber ja. Nein, ich fand auch, ich mag Wien ja voll gern und lieb die Stadt irgendwie auch und habe ja auch schon mal überlegt, ob das irgendwie eine coole Stadt wäre, um mal dorthin zu ziehen oder so, auch früher. Aber gerade jetzt so mit den Kids muss ich schon sagen, klar, in Wien kann man auch cool außerhalb leben und da ist man schnell im Grünen und so, im Vergleich jetzt auch zu anderen Großstädten. Aber nichtsdestotrotz habe ich dann nochmal wieder so gedacht, so mit Kindern kann ich mir Wien eigentlich nicht mehr vorstellen.
Ja, es ist eine richtige Großstadt.
Also ich habe früher ja den siebten, oder ich mag den siebten Bezirk immer noch wahnsinnig gerne. Da gibt es halt voll coole Cafés und Stores und so, ist ja so also ein bisschen der Hipster-Bezirk. Aber ja, ich weiß nicht, da ich kann es mir mit unseren Kindern dann nicht vorstellen, da mitten in der Stadt mehr zu leben. Und das ist aber noch nicht so lang. Früher habe ich mir gedacht, ja, wäre schon cool. Und jetzt denke ich mir so, da ist halt echt nur Beton und dazwischen halt gibt es schon ein paar Spielplätze und vielleicht ein paar Parks, aber irgendwie auch so, ist halt schon Stadt dann
voll,
schnell.
Ich finde auch, das ist schon immer ein Unterschied zu Innsbruck, das ist schon so ein Mix aus Land und Stadt, vor allen Dingen
halt auch da, wo,
die Berge und so.
Wo wir wohnen, ist halt so 10 Minuten in die Innenstadt runter und du hast so ein bisschen das Gefühl, im urbanen Bereich zu sein.
Ja. Eben, es ist ein kleines Dorf in der Stadt quasi, oder wo wir wohnen, muss man sagen.
Irgendwie ein paar Minuten hinterm Haus fängt Wald, Berg und Natur an und das ist halt was ich unfassbar zu schätzen weiß mittlerweile.
Ja, sehe ich auch so.
Und auch für die Kinder, glaube ich, ist es halt schon was, wo ich mir denke, ich würde nicht wollen, glaube ich, dass sie so mitten in der Stadt, ich glaube, man kann das auch cool machen, soll jetzt gar nicht so weit klingen, aber es ist schon.
Es ist immer was anderes, wo man aufwächst, sich dann woanders hinzubewegen, ist schon was anderes, das ist halt nicht.
Oder ob
Heimat.
Ich halt quasi dort meinen Lebensmittelpunkt schon länger habe und dann quasi Familie gründe und dann sage, okay, passt, wir wohnen jetzt eben da und ich bin, wie soll ich sagen, anders eingegliedert oder ich habe da schon mein Netzwerk. Aber jetzt zu sagen, mit Kindern nur mal so in einen städtischen Bereich zu ziehen, wenn dann eben, wie gesagt, außerhalb, wo man trotzdem irgendwie viel Natur hat oder wo man mit ihnen viel rausgehen könnte, aber so mitten in die Innenstadt kann ich mir irgendwie nicht mehr vorstellen.
Stimmt.
Ich wollte aber eigentlich auch noch was anders sagen.
Ja.
Wir haben ja unsere Folge mit dem Reisen mit Kindern oder Zwillingen, haben wir ja kurzem eigentlich erst gemacht. Und ich wollte nochmal sagen, es ist wirklich so, dass man sich nach wie vor denkt, ja eben, während der Zugfahrt, da kann ich schon schnell mal ein paar E-Mails machen oder da kann man nochmal Feedback geben auf irgendwas oder so. Na, geht einfach nicht.
Geht nix.
Und ich war so froh, weil letztes Jahr sind wir ja mit dem Zug nach Wien gefahren und haben nicht in diesem Familienabteil gebucht und reserviert gehabt, weil es ja so überfüllt war. Und diesmal habe ich wirklich geschaut, dass wir frühzeitig irgendwie die Tickets und die Sitzplätze reserviert haben in diesem Familienabteil, weil da ist es einfach egal, wenn sie dann mal schreien oder weinen oder irgendwas halt nicht passt, weil da denke ich mal, die Leute, die da einfach mit ihrem Laptop sitzen und arbeiten, denke ich mal, ihr habt da eigentlich nichts verloren. Und einmal ist wirklich so gewesen, dass eine Frau sich zu uns umgedreht hat und dann immer so geschaut hat und dann habe ich echt gedacht so, na, sicher nicht. Ich lass mal von dir gar kein schlechtes Gefühl machen, weil mein Kind gerade irgendwie überreizt ist und sitzt du die in dein Ruheabteil, weil da kannst du arbeiten. Ich sitze bewusst im Familienabteil und das würde ich immer wieder so machen, wirklich. So voll. Neben diesem Kinderkino.
Wir waren sogar neben dem Kino, das war echt viel wert.
Das war der beste Platz.
Voll.
Dass sie immer da alleine schnell rüber sausen haben können. Also das hat echt schon, war gut. Oder so wie letztes Jahr, wo man weil es so voll war, haben wir dann gesagt, okay, passt, wir brauchen unbedingt noch einen Platz. Ja, okay, passt, reservieren wir in der ersten Klasse. Hölle auf Erden. Also das war so schlimm. Oder ich habe mir nur gedacht, oh Gott, wie kriegen wir die 4 Stunden mit den Kindern und ich will ja nicht alle anderen stören und oh Gott.
Dann waren wir immer außen, so zwischen die Abteile, zwischen die Waggons.
Naja.
Ja. War trotzdem cool.
Ja, war cool. Anstrengend, aber cool.
Ja.
Mal Tapetenwechsel. Was ich sagen wollte, mich hat diese Woche beschäftigt.
Etwa. Schieß los.
Innsbruck ist ja generell nicht so als Modestadt bekannt, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder? Also
wenn dann Outdoor-Mode.
Outdoor-Mode vielleicht eher, aber Mode eher weniger.
Mhm.
Und ich habe gerade jetzt gestern wieder was beobachtet. Kennst du diese Funktionsradler? Also die Leute, die einfach offensichtlich mit dem Fahrrad jetzt aus der Arbeit kommen oder in die Arbeit fahren,
die,
aber dann
die,
wirklich
den Helm von zu Hause vom Kaffee trinken schon weg, schon aufhaben und bis am Arbeitsplatz nicht aufnehmen,
ja,
meinst du
das? Ja, aber auch die diese Sportbrillen aufhaben und ja, dann aber einen Anzug, aber trotzdem so einen Sportrucksack und vielleicht die Funktionsschuhe, also das gibt manchmal so ein schräges Bild ab. Gestern habe ich auch wieder jemanden am Fahrrad gesehen und ich habe nur so gedacht, so, ich verstehe den Gedanken, ich finde es auch voll cool, dass man dann mit dem Fahrrad in die Arbeit fährt, aber und ich verstehe auch, dass man dann in der Arbeit einen Dresscode hat und sagt, ich muss jetzt einen Anzug oder so tragen. Aber dieses Mixding dann.
Ja, aber ich muss sagen, ich finde es geiler. Das passt voll zu Innsbruck, oder? Es ist eine Sportstadt. Ich bin auch eher so, ich ziehe mich dann, wenn dann lässig und fahre trotzdem mit dem Radl. Und dann schwitzt man halt auch eher, weil man jetzt nichts Funktionsmäßiges anhat. Weißt du, wie
ich
meine?
Man muss halt sagen, in Innsbruck, man hat halt auch das Problem, dass man immer relativ schnell einen Hügel hat oder so, wo man auch bergauf muss, wo man dann natürlich auch schwitzen anfängt. Ja. Ich weiß, aber deswegen wäre ich ja mit dem Radlfahren nicht so warm in der Stadt.
Und ich muss auch sagen, ich bin ja immer noch so ein alter, cooler, ohne Helmfahrer und so.
Ja, wer Köpfchen hat, der schützt es. Oder wie hat schon der Helmi gesagt?
Ja. Also wenn ich Rennradeln gehe, schon, aber wenn ich ins Büro fahre, dann setze ich mir nie was
auf. Aber
sind
das nicht deine Worte, dass gerade dir das so gefährlich ist im Stadtverkehr?
Ja, wenn man nicht vorsichtig ist.
Eben, sollte man einen Helm aufhaben.
Ja, aber ich weiß, was du meinst. Es ist immer ein cooles, witziges Bild. So, eben oft ist so nur der Aktenkoffer hinten in der Tasche drin, aber trotzdem halt Helm und Radlschuhe und so.
Ja, oder auch diese Sportbrillen auf. Also gestern habe ich wirklich so ein Bild gehabt und habe im Auto kurz so lachen müssen. Also ich bin natürlich im Auto gefahren.
Ja, eben. Die Dekadenz allein im Auto durch Innsbruck, fast mal gescheiter mit dem Radl.
Ja, voll. Ich weiß eh. Deswegen hätte ich ja gerne ein Lastenfahrrad.
Ja, das ist unser nächster Schritt. Setzt du dann einen Helm auf oder
ja,
nicht?
Ja, fix.
Okay.
Also ich werde mir zwar auch ein bisschen was Cooleres bestellen. Ja, das meine ich eben, dass man dann... Aber dann braucht man ja wieder zwei Helme, ist natürlich auch irgendwie, dass man vielleicht einen modischeren Helm hat, der dann vielleicht zum Anzug passt oder so. Und dann halt wirklich so einen Sporthelm.
Wieso, wann gehst du Sportradeln? Eh nicht. Du brauchst eh nur einen Modehelm.
Ich jetzt eh nicht da, aber wenn ich dann so ein Funktionsfahrradfahrer bin, der alles verbindet. Oder denken sich die dann auch, ich habe jetzt nur so eine kleine Sporteinheit im Anzug eingelegt, weil ich ja mit dem Radl heimgefahren bin. Bisschen schon, gell?
Also ich habe mir das auch immer gedacht, wenn ich mit dem Radl ins Büro fahre, hin ist oft egal, weil es bergab geht und dann flach und heim ist zum Schluss nur bergauf und dann ist es immer okay, dass ich daheim schwitze und dann kann ich alles in die Wäsche schmeißen. Das finde ich ganz cool.
Ja, ich bin, weil du das jetzt so belächelt hast, ich bin früher, wo ich noch in der Agentur gearbeitet habe, bin ich eigentlich auch, also zumindest im Sommer, im Winter fahre ich einfach nicht mit dem Radl, weil es mir zu kalt ist und gefreut mich einfach nicht durch Matsch und Regen zu fahren. Aber im Sommer bin ich da auch immer mit dem Radl gefahren und da habe ich mir das auch gedacht, hin ist ja bergab gewesen, war es okay.
Ja.
Und heim habe ich auch immer, dann war es vielleicht am Nachmittag noch heiß, habe ich auch immer geschwitzt wie sonst was.
Was auch noch gibt in Innsbruck, oder ist ja so die Kletterszene und die Outdoor-Szene, die halt auch oft die Kletterhosen dann auch immer anhaben, auch wenn sie im Büro sind oder was auch immer die Leute als arbeiten.
Dieser Lever,
Hose. Die gelb, orange und grün, was es halt alles gibt.
Ja.
Ich finde es voll okay. Ich bin halt nicht so ein Typ. Aber es ist halt immer cool zu sehen, so ein Statement, auch wenn man jetzt gerade in Freizeit unterwegs ist. Ich bin ein Kletterer.
Ja, stimmt. Kenn ich auch.
Irgendwie passt es zur Stadt, finde ich.
Man ist halt... Also,
man fällt auch auf.
Man geht halt am Vormittag oder... bis nachmittags arbeiten und dann lasst man es halt oft auch früher, damit man danach nur Radl fahren gehen kann, klettern gehen kann.
Genau.
Das ist halt in Innsbruck
einfach
so.
Und dann ist ja praktisch, wenn man die Hosen schon hat.
Und alles mit dabei hat.
Stimmt, ja.
Ja, voll. Ja. Ist halt in Innsbruck so. Naja, ist mir aufgefallen auf jeden Fall.
Also modemäßig.
Outdoor-Mode.
Outdoor-Mode
trifft
sehr. Sehr präsent in der Stadt.
Das klingt jetzt auch voll.
Nein, also, ich finde es cool, ich mag das und manchmal habe ich auch Sportgewand an, wenn ich unterwegs bin. Aber so
sehr selten worden, finde ich.
Ist leider sehr selten worden. Nicht aus modischen Gründen.
Du kannst ja jetzt einfach Sportgewand anziehen, wenn du ins Büro gehst.
Ja.
So,
Na eben, also wenn ich weiß, ich gehe nur ins Büro, ziehe ich das nicht an. Aber wenn man so früher öfter.
Ich bin halt wieder mit dem Rennrad
hergefahren. Früher sind wir noch öfter in der Früh Bar gleiten gegangen und dann ins Büro, dann habe ich auch die Berghosen angehabt. Ja.
Boah, ihr solltet jetzt die Blicke sehen, die der Steffen mir gerade zuwirft.
Okay, so viel dazu. Wir haben so ja viel erlebt. So. Ich hab noch was ich erlebt habe die Woche.
Bitte.
Gestern mit dem Moped. Ich fahre ja so, entweder mit dem Radl oder mit dem Moped. Und gestern bin ich mit dem Moped heimgefahren. Und ich fahre mit dem Moped auch, weil man halt im Verkehr so schnell ist. Und bei jeder roten Ampel fahre ich halt vorne hin. Vielleicht finden das manche Leute ein bisschen provokant. Ich finde immer, das ist mein Vorteil als Moped, damit ich eben nicht so lange warten muss wie die Autos.
Ich würde jetzt auch sagen, du bist schon ein bisschen ein provokanter Vespa-Fahrer,
eventuell.
Oder?
Eventuell. Ich bin sehr schnell im Stadtverkehr mit der Vespa.
Ah, ja, und dann fährst du links, rechts, zwischendurch. Ich kenne die ja auch, so wie du fährst.
Okay, also das Kommende, was kommt, ist vielleicht ein bisschen meine Schuld. Auf jeden Fall habe ich das gestern auch wieder gemacht. Bei einer roten Ampel vor den Vordersten hin und bei Grün weggefahren. Und schneller wie 50 darf man ja eh nie fahren. Also eigentlich ist ja kein Stress. Aber ich glaube, den hat das genervt. Und der hat mich gleich nach der Ampel mit Vollspeed links überholt, aber dort, wo noch Verkehrsinseln so war, also voll eng, und hat mich, glaube ich, um 1 Zentimeter verfault. Und ich habe gesagt,
dass
ich
er mich touchiert hätte.
Ja, genau, dass er mich am Spiegel erwischt hätte. Und es war echt knapp. Und dann, ich bin ja einer, der nie gestikuliert oder hupt oder irgendwas, habe ich ja schon mal gesagt im Podcast. Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben die linke Hand dann aufgehoben. So quasi, was los? Als hat er abbremst, also er hat davor schon Fenster aufgehabt, voll Sound, will nichts unterstellen, und vielleicht hat er ein Feierabendbier gehabt, so hat er zumindest gewirkt. Und dann hat er voll abbremst und ich habe schon Schwung gehabt, was ich, 30, 40 km/h, wollte halt links vorbeifahren, weil ich bleib dann nicht stehen, lasse ich mich nicht provozieren quasi. Und wo ich mit einem vorbeigefahren bin, hat er mich ausgedrängt, also da war mir eingefahren, wenn ich nicht
weg. Wo du auf selber Höhe warst.
Auf selber Höhe hat er voll zu mir umgelenkt und wenn ich nicht weggelenkt hätte, war er mal eine. Also da war richtig auf Stress aus. Und
ja, stell dir mal vor, er erwischt die, der hätte ja wahrscheinlich dann sogar weitergefahren,
ja,
oder?
Wahrscheinlich, ja. Und dann bin ich neben einem gerollt und der wollte stehen bleiben, glaube ich, und sich kloppen. Und dann habe ich immer so eine Sonnenbrille auf und Gesichtsmasken und die habe ich dann runtergezogen und neben einem hergerollt. Ich habe gesagt, ich sage die Worte nicht mehr. Ich habe ihm quasi zu verstehen gegeben, ich darf an seiner Stelle die Tür nicht aufmachen. Und ja, genau sage ich es nicht mehr. Und dann ist er weitergefahren und bei der nächsten roten Ampel bin ich einfach hinter ihm stehen geblieben und habe ihm ein bisschen provokant in meinen Rückspiegel eingelacht. Aber
ich hätte
er war
das
erst
Kennzeichen
nicht ausgestiegen.
Fotografiert, ganz provokant. Du hättest ihn ja anzeigen können.
Ja, na, sowas.
Ja, bringt dir dann eh nichts.
Bringt mir sowieso nichts, aber er hat sich nicht aussteigen traut. Ich habe es verbal ihm so zu verstehen geben, dass er an seiner Stelle nicht aussteigen darf.
Ich verstehe voll, dass Straßenverkehr so ein Ventil sein kann. Also ich weiß das selber, wenn ich gestresst bin, dass man da eben wirklich leicht reinkippt und sich aufregt oder sagt, boah, oder das gibt's ja nicht oder so, gerade so im Auto also fluchen anfängt oder so. Aber ich versuche das eigentlich mittlerweile echt zu lassen und mir einfach nur zu denken, na,
voll.
Bleib einfach ruhig dabei und das nicht so, oder zu hupen oder so passiv-aggressiv einfach
deswegen
zu sein.
Ich gestikuliere eigentlich nie und hup nie. Und das war halt echt so knapp und der war auch
Stress
aus. Aber
das geht
Stress
halt
aus.
Nicht. Ja. Nein, das geht nicht.
Nein, das kann man nicht machen. Also wenn da ein Gegenverkehr gewesen war.
Mal, hör auf.
Ja.
Aber ich finde halt, du bist halt schon einer, der das dann auch raushängen lässt, dass du jetzt halt auf der Vespa bist und du halt da vorne wegfahren kannst. Ich meine, ist dann letztendlich ja sein Problem und es rechtfertigt nicht sein Verhalten.
Ja, er hätte auch 50 Meter danach einfach easy normal überholen können. Ja. Ich fahre dann eh mal rechts, das war kein Stress gewesen.
Also ich fahre zum Beispiel also mit der Vespa fahre ich relativ mittig, weil ich genau vor dem Angst habe, dass jemand so knapp überholt und da denke ich mir, also ich bin einfach ein Verkehrsteilnehmer und dann muss aber jemand richtig überholen und eigentlich wirklich dann überholen, wann es halt geht. Mhm. Und eben, ich fahre ja auch 50 und
in Innsbruck ist eh normal
Stress. Im Stadtverkehr darf
ich
ja eigentlich nicht schneller fahren, also bleib gefälligst hinter mir oder überhol dann, wann es halt leicht geht.
Genau, ja. War halt echt eine interessante Situation. Mhm. Aber ich habe
sie
mit meiner Stimme zu verstehen gegeben, dass er nicht aussteigen soll, hat man taugt.
Crazy, also ich weiß auch nicht.
Ja.
Ja, aber eben das Auto ist manchmal ein Ventil und auch für viele Leute.
Muss man aufpassen. Ja. Schön defensiv fahren.
Ja, oder sich nicht da so anstecken lassen.
Nicht anstecken lassen, eben, ja. Ich hätte da stehen bleiben können und sagen, steig aus, was der hätten, wenn ich so draufgegangen war wie er, wer hätte es in der Schlägerei geendet.
Ich habe da auch noch eine Anekdote, und zwar gibt es ja in Innsbruck diese Kreuzungen, wo du auf einer Seite vorrollen musst bis zum Haltestreifen, weil die Ampel nur dann, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, wie das funktioniert, über einen Bewegungsmelder oder so halt checkt, ah, okay, da steht ein Auto und dann schaltet sich auf Rot, sodass ja. du halt auf der Seite hast grün hast.
Hast du das nicht schon mal erzählt?
Habe ich das erzählt?
Ich weiß nicht. Also ich kenne die Geschichte schon 10-mal.
Ich glaube, im Podcast habe ich es auch nicht erzählt. Und dann war es auch so in der Früh halt, ich war auch relativ spät dran, wie immer. Und ich war, glaube ich, so das dritte Auto und das erste Auto ist so weit vor der Haltelinie stehen blieben, dass halt die Ampel das nicht erkannt hat. Und wir sind alle schon relativ lang gestanden. Und in der Früh, weil das ist ja Einbahn da bei uns runter aus dem Stadtteil, da fängt es sich halt relativ schnell an, zurückzustauen. Und dann war es wirklich so, dass halt irgendwann die Leute wirklich schon aus die Autos ausgestiegen sind und ich dann auch. Und ich habe mir dann gedacht, okay, die oder der checkt jetzt gerade einfach nicht, dass man vorfahren muss. Du kannst aber natürlich auch nicht irgendwie dann bei Rot fahren. Die ist halt wirklich da die ganze Zeit brav gestanden. Also es war eine Frau. Und dann habe ich gedacht, okay, ich laufe jetzt schnell vor, klopf bei ihr und sage, dass sie vorfahren muss. Und dann war das eh so eine ältere Dame und die war dann eh so ganz überrascht, dass jetzt da wer aussteigt und kommt und sage, sie müssen vorrollen, weil ansonsten schaltet die Ampel nicht auf grün. Wir sind sicher, wir sind locker schon 5 Minuten da gestanden und 5 Minuten an einer roten Ampel ist lang, ist sehr lang. Ja. Und dann ist sie eh vorgerollt und ich glaube so 5 Autos hinter mir ist wirklich auch schon einer ausgestiegen und ist dann auch schon so da gestanden, hat seine Fahrertür so offen gehabt, aber richtig schon so eine aggressive Haltung, die Hände so auf der Seite so reingestützt und halt nur so Kopf geschüttelt und hat das halt beobachtet. Ich glaube, der wäre auch vorgelaufen dann, aber hat halt noch ein bisschen aus der Ferne betrachtet, hat dann gesehen, dass ich gehe. Und dann bin ich zurück zu meinem Auto, habe halt nur so ein bisschen geschmunzelt, so quasi, ja, jetzt, dann ist sie ja vorgerollt. Und dann hat er halt auch nur so runterbäffelt, so, die Leute, die sind so deppert. Und das war so eine Szene in der Früh, wo du gedacht hast, so, okay, guten Morgen.
Ja, also Wien und Innsbruck gibt sich nicht viel, oder?
So grantig irgendwie. Und ich war dann so, ja, okay, sie hat es halt nicht checkt, dass man da vorfahren muss, muss man halt irgendwie wissen. Aber sie ist halt nicht auf die Idee gekommen, was könnte das sein oder so. Ja, irgendwie auf jeden Fall auch sehr lustig. Naja.
Ja, geil. Dann nochmal, ein Kollege von mir hat ja in Wien eine Bar aufgemacht, hat er vor ein paar Jahren. Und er hat dann aufhören gehen.
Das Café Trabant.
Genau, Café Trabant.
16. Bezirk.
Ja, ist echt cool. Kommen wir mal vorbeischauen.
Super Flammkuchen.
Ja, Café Trabant. Und da haben wir davor ein bisschen so philosophiert, was könnte er denn machen? Und dann war seine Idee gewesen, das Café Grant zu nennen. Und ich hatte die Idee so geil gefunden und da haben wir so philosophiert, wie geil war es, wenn dann die Kellner und er als Barchef einfach immer grantig spürt. Ich glaube,
ja,
die Leute,
ja in da hatten
deswegen
hingehen.
Ich weiß nicht.
Sicher,
weißt du,
in
dass
Wien
da
gibt's welche Cafés, glaube ich, die immer grantig sein, einfach so.
Ja, aber so. Von Natur aus halt also. Normal. Aber wenn man so absichtlich so einstudiert, was du so bei den Bestellungen sagst, da hast du einen scheiß Kaffee so richtig, dass es witzig ist, aber die spüren halt alle leise. Dass das Kaffee grant ist, und du kriegst halt so einen halbvollen Kaffee, der lauwarm ist.
Und weh, du beschwerst ihn.
Und weh, du beschwerst ihn, dann wärst du ausgeschmissen.
Toll, das klingt nach einem super Konzept.
Ich glaube, das tat mega geil. Kaffee grant und da, glaube ich, gehst happy aus, weil du das lustig, grantig, gespielte witzig findest.
Ja, aber wenn es gespielt ist, ich glaube, wenn, dann muss halt so echt sein, dass halt einer wirklich so grantig ist und dir das halt so...
Ja,
aber ich glaube, dass das in Wien ja teilweise wirklich so gang und gäbe ist, oder? Dass Kellner
ja,
dann,
das weiß
KellnerInnen.
Ich nicht, wie echt grantig manche sind.
Doch, ich habe da irgendwo vor kurzem was auf Instagram
ja, aber geht man dann
wo
gern
jemand
hin?
Was geteilt hat. Ja eben, du gehst halt dann eigentlich nicht mehr hin, außer
ja,
dir ist halt wurscht.
Ja.
Ja.
Muss der Kaffee schon sehr gut sein.
Aber das führt uns ja zum
okay,
heutigen Thema.
Genau.
Und zwar halt wollen wir mal drüber reden, wie gehen wir mit Kritik um, beziehungsweise was macht Kritik mit einem und seien wir kritikfähig?
Bist du kritikfähig, Sarah?
Ja, die Antwort fällt mir jetzt schwer, aber ich würde sagen, eher nein. Also, warte, ich muss das jetzt erklären.
Ja, warum?
Also, ich ziehe Kritik mir immer gleich persönlich zu.
Mhm.
Und in dem Fall bin ich nicht, oder kann ich nicht so gut mit Kritik umgehen, habe ich mittlerweile wieder mal reflektiert. Das Unwort des Jahres.
Mhm.
Ja. Also okay. Ich nehme Kritik immer sehr schnell persönlich und fühle mich persönlich angegriffen. Ich will das dann in der Situation gar nicht da, aber ich reagiere sehr oft emotional auf Kritik. Und das ist also ein Thema, an dem ich eigentlich ein bisschen arbeiten will, dass ich mich vor allen Dingen so im beruflichen Kontext oder, weiß ich nicht, wenn irgendwie Feedback kommt, was jetzt halt nicht so positiv ist, dass man das dann nicht sofort so persönlich nimmt. Und das mache ich meistens, aber
Bei mir ist es so, es ist ein Unterschied, von wem die Kritik kommt. Wenn sie von dir zum Beispiel kommt, nehme ich sie auch sehr persönlich. Ich bin echt einer, ich bin schnell beleidigt und muss dann auch zuerst mal drüber nachdenken.
Nein, du holst sofort zum Gegenangriff aus.
Ich weiß, ich verteidige mich sofort. Das tut mir im Nachhinein dann eh oft leid. Also ich bin auch nicht unbedingt der Kritikfähigste, aber privat mit dir eben viel, viel schlechter. Und beruflich finde ich, bin ich da ganz okay und kann sehr diplomatisch sein, wenn jetzt nicht persönliche Angriffe kommen beruflich, weil meistens kommt da auch viel Kritik oder halt Verbesserungswünsche und was auch immer, was ja okay ist. Da bin ich, kommt man vor, schon sehr kritikfähig, aber der Unterschied, je nachdem von wem es kommt, ist bei mir, glaube ich, ausschlaggebend.
Aber bist du nicht nach außen hin dann diplomatisch? Also das muss ich wirklich ja sagen, ich habe ja vor kurzem mal eine Situation erlebt, wo du jetzt halt nicht so die positivsten Nachrichten übermittelt krieg hast auf ein Projekt.
Wo sein erstes Wort oder sein erster Satz war, sitzt du?
Ja, ich habe die ja dann irgendwie am Anfang auch gehört und da war ich wirklich so, wow, so hätte ich nicht reagieren können. Also ich habe es bewundert, wie diplomatisch und ruhig und sachlich du geblieben bist, weil ich habe die Hintergründe ja gekannt und weiß, dass die Kritik eigentlich nicht ganz gerechtfertigt war und eigentlich auch die Kritik nicht dir gegolten hat oder das, ja, also generell.
Ich kann es ja dann eh kurz erklären vielleicht.
Und auf jeden Fall fand ich da nur so, boah, also dass du so reagierst auf das, ich weiß nicht, ob ich das, weil man rechnet ja dann nicht mit so einem Anruf.
Na eben.
Und das heißt, du bist ja jetzt auch nicht vorbereitet auf das, was da kommt. Und dann so zu reagieren, habe ich echt gedacht, Hut ab, weil da hätte ich, glaube ich, nicht so können.
Ja, da denke ich mal in dem Moment, okay, ist wie es ist, ich kann es gerade nicht ändern, nehme jetzt mal an.
Da musst du da vorher einmal durchatmen, bevor du dann, oder ist es dann wirklich in so einem Kontext, weil ich weiß, wenn ich dir
ja, eben, nein,
so, entgegenbringe, deshalb, schaffst du es ja null.
Wenn es beruflich kommt, nehme ich das schon anders auf. Da bin
aber
ich
wodurch?
Viel resistenter, weil da kommt ja, wenn du dir da alles zu Herzen nehmen würdest.
Ja, aber das mache ich.
Ja, eben. Na, ich nehme mir eben deine Kritik mehr zu Herzen, weil die schätze ich auch mehr, muss ich jetzt auch sagen. Und ja, es kommt auch wieder drauf, worum es geht. Aber bei dem Projekt, ich kann das ja dann kurz erklären, finde ich die Kritik ja absolut nicht angebracht. Und dann verstehe ich, ich bin halt nicht in der Position, weil ich bin Auftragnehmer. Aber dann lasse ich das einfach mal so stehen, weil man ist ja irgendwie gebunden, auch wenn man es nicht.
Aber das war ja gerade das
findet.
Ungerechte.
Ja eben, und das ist extremst
ungerecht. Da reagiere ich wie ein Kind manchmal.
Ich weiß, also vielleicht hole ich mal kurz aus, geht um unser Doku, wo wir mit dem Boot eben von Bregenz bis nach Wien sind. Die werden jetzt heuer nicht ausgestrahlt. Vielleicht nächstes Jahr. Wir müssen noch ein bisschen was nachdrehen. Weil
und ändern.
Das Senderformat heißt ja Bergwelten. Wir haben das Konzept verkauft. Und es spielt natürlich viel im Wasser, weil es sind 6 Flüsse dabei. Wir haben es eins zu eins wie im Konzept umgesetzt, unserer Meinung nach.
Das Konzept ist ja freigegeben worden.
Das Konzept war freigegeben. Plus haben wir dann einen Regisseur gestellt gekriegt für ein Jahr lang. Der ist bei Bergwelten. Ich finde ihn cool. Er hat es auch geil gemacht. Nur ist dann der Oberchef, der nimmt die, da ist die Abnahme oft dann erst ganz kurz vor Ausstrahlung, in dem Fall eben vor einer Woche und nächste Woche wäre Ausstrahlung und der zerreißt es halt dann in der Luft und dann denkt man sich, wofür
in
hat man
Augen
jetzt,
halt
weil sind seine, also zu wenig Berge,
Format
das ist keine Bergwelten,
genau.
Da kann man keine Berge vor, weil beim Bergwelten müssen 90% Berge vorkommen anscheinend. Wir taten ja gerne mal ein bisschen modernere Ansätze, wo es mehr um die Geschichte, ums Abenteuer geht. Aber das ist eben natürlich nicht unsere Entscheidung. Wir sind ja nicht der Sender.
Ja.
Und das respektieren wir auch voll. Aber die Tatsache, dass wir eben ein Jahr lang das umgesetzt haben, was mit Regie und Redaktion besprochen ist, und das dann nicht passt, weil die interne Kommunikation nicht stattfindet, ist halt dann, finde ich, problematisch. Über das haben wir auch schon geredet. Und ja, ist halt auch sehr, sehr spannend. Aber so ist es und da nehme ich die Kritik dann einfach an, weil wir sind Auftragnehmer und man muss halt also machen, wie
es sehr professionell, wie
der
du
Auftraggeber
das jetzt
will siehst. Und das werden wir jetzt auch wahrscheinlich hinkriegen bis nächstes Jahr. Dann machen wir halt nur 2, 3 Nachdrehs und
ja,
dann kommen
auch
mehr Berge vor und weniger Wasser.
Nein, ich finde wirklich, das ist sehr ein sehr professioneller Ansatz und finde ich, so sollte man reagieren.
So
ich weiß,
man.
Wenn das mein Projekt gewesen wäre und ich diesen Effort da reingesteckt hätte, ich hätte erstmal richtig geheult, ja, weil ich erstens mich ungerecht behandelt gefühlt hätte und ja, ich die Schuld dann einfach nicht bei mir gesehen hätte und eigentlich seid jetzt ja schon ihr diejenigen, die das bisschen irgendwo ausbaden müssen,
voll,
für das, dass halt doch andere Dinge vielleicht jetzt nicht so geklappt haben.
Genau, also sind die meisten Sachen halt nicht bei uns schiefgegangen, aber wir sind Produktion und deshalb indirekt wir, ja, schuld. Aber es ist so, wie es ist. Ich finde es trotzdem alles ganz cool. Also falls da wer zuhört, kriegen wir schon alles hin.
Es und ist gar nicht so wild.
Nein, ist nicht so tragisch.
Spaß.
Und es gibt dann aber heuer eben keine Doku, für die, die sich schon ein bisschen drauf gefreut hätten.
Ja.
Aber es gibt einen Kurzfilm, der kriegen wir im St. Anton Filmfestival und den werden wir wieder einreichen. Vielleicht läuft er auf verschiedene Festivals und den hauen wir irgendwann auf YouTube über VD oder so raus. Also es gibt schon was zu sehen heuer. Ich werde euch am Laufenden halten.
Ja, voll, ja, schade.
Voll. Aber so viel eben zur Kritik. Auch wenn es einmal so richtig in die Hosen geht, was willst du denn machen? Dann schaut mal, okay, das ist jetzt der Stand. Was mache ich draus? Mehr kannst du leider nicht machen. Da bringt persönlich reagieren einfach gar nichts. Das schaukelt eher nur irgendwelche emotionalen Befindlichkeiten auf.
Ja, es sind ja auch Befindlichkeiten eben, dann am, ja, Ende, ja.
Weil es ist subjektiv.
Und eine Ego-Sache, ja.
Genau, auch. Es ist subjektiv und wir sind aber eben nicht die, die das verantworten, wenn es im Fernsehen läuft.
Ja.
Und dann finde ich es ja auch wieder eine angebrachte Kritik. Wie es zu der Kritik kommt, ist ja natürlich ein anderer Weg, aber die, ja, Endkritik versteht man ja dann.
Voll,
ja.
Na, finde ich richtig gut. Ich weiß, dass ich da noch nicht so ganz bin. Also ich weiß, dass ich mich da schon verbessert habe, aber eben ich ziehe mir Kritik dann eher immer sehr schnell persönlich, ja, zu. Oder gerade wenn was ungerecht läuft oder so, das ist was ich halt fast nicht aushalte, wo ich dann wirklich, und ich will, dass das dann richtig gestellt ist und mir fällt es mega schwer, dann auch zu akzeptieren, dass ich die Gegenseite jetzt zum Beispiel nicht davon überzeugen kann, dass ich jetzt im Recht bin oder so. Und das ist voller Ego-Ding eigentlich, dass ich das Gefühl habe, dann, ich bin im Recht und ich muss das jetzt aber beweisen und der andere muss das dann aber auch so sehen am Ende. Und oft sind ja die Situationen so, dass man halt sagt, okay, passt, wir sind beide eigentlich jetzt nicht einer Meinung und man muss es halt aushalten, dass man das so stehen lassen kann und sagt, passt, aber wie lösen wir das Ganze?
Ist es bei dir ein Unterschied, ob es Kritik ist über Kooperationen, die ja auch viel mehr die betreffen, oder Kritik, wo du als deine Agentur Kunden betreust, die ja nicht die als Person betreffen? Macht das einen Unterschied? Weil es ist ein bisschen die gleiche Arbeit, nur einmal ist es für die und einmal ist es für einen Kunden.
Mm-mm, weil es immer
um nimmst du das gleich zu Herzen?
Mm-hmm.
Okay, weil das ist eben bei mir anders.
Na, das ist wirklich so, dass ich eigentlich dann, wenn Kritik und ich die Kritik aber auch nicht ganz nachvollziehen kann, beziehungsweise sogar nachvollziehen kann, beziehungsweise einfach finde, das ist jetzt mega abstrakt zu erklären, aber na, ich nehme mir das schon beides gleich zu Herzen, weil es immer irgendwie auch dann Kritik an meiner Arbeit ist, egal ob das jetzt für Kunden der Agentur ist oder ob es für Kunden meiner eigenen Kanäle wie Instagram oder so ist, wo ich Kooperationen umsetze. Letztendlich ist es Kritik und Feedback an meiner Arbeit und das ist bei mir ganz stark verknüpft mit Kritik an mir als Person und da ist dann ganz schnell wieder irgendwas da von wegen, ja, ich als Person habe das jetzt schlecht gemacht und das ist ganz schnell dann eigentlich bei mir so, dass ich mich schlecht fühle deswegen und gar nicht das abgrenzen kann, ist es jetzt meine Arbeit und ich habe da vielleicht, ich hätte was anders machen können oder da habe ich Erwartungen nicht erfüllt oder so, aber deswegen bin ich als Mensch, als Person nicht schlecht oder weniger wert oder so. Und das ist ganz schnell bei mir dieses Thema. Hat aber sicherlich auch wieder was mit meinem Glaubenssatz, mit diesem, ich bin gut genug, meine Arbeit ist gut genug, ich kann das gut genug, so das Thema eigentlich. Mhm. Und dann ist ganz schnell irgendwie so Scham, weil ich irgendwas nicht erfüllt habe, zum Beispiel.
Ja, verstehe. Ich denke mal dann, bei dem Beispiel von vorher eben, denke ich gleich wieder weiter, auch mit einem Kumpel zusammen. Wir machen vielleicht, ja, schauen wir mal, eine weitere Doku. Dann denken wir eher schon an die, wie wir dann sowas vermeiden. Das waren bei uns jetzt eher schon die Gespräche. Also, dass man aus so einer Kritik das Konstruktive rausholt, auch wenn viel in unseren Augen Sinnloses dabei ist, dass man da das Konstruktive rausholt, um das nächstes Mal eben zu vermeiden. So haben wir jetzt echt gleich schon, obwohl wir jetzt nur in einer blöden Situation sind, denken wir eher schon ans Nächste, weil das werden wir jetzt schon irgendwie hinkriegen, so oder so. Und dann denken wir schon ans Nächste, wie wir das halt vermeiden.
Das versuche ich aber auch. Also es ist nicht so, dass ich Kritik mir nicht zu Herzen nehme oder das an mir abprallt und ich mir dann denke, interessiert mich nicht, was da gesagt worden ist. Im Gegenteil, sondern ich ziehe mir das so zu und denke dann so lang drüber nach, obwohl das manchmal ja vielleicht auch nur Kleinigkeiten waren, sondern das, und bei mir geht fast die Welt unter so.
Ja, also ich überspitzt dann fast ausgedrückt. Destruktiv, anstatt dass das...
Genau, aber ich sehe dann schon so und überlege genauso dann, okay, wie kann ich das nächste Mal vermeiden oder da mich verbessern, dass es halt nicht wieder eintrifft. Und das versuche ich auf jeden Fall auch, also so Kritik wirklich als Chance zu sehen, zu wachsen und sich zu verbessern, das sehe ich auch immer so. Ja. Also ich finde, jedes Feedback kann man irgendwie nehmen. Das Problem bei mir ist eher dieses, das abzugrenzen von mir als Person, weil das löst diese emotionalen Reaktionen aus und die bringen die letztlich ja nicht weiter. Die sind stressig für einen selber und nervig für das Gegenüber, weil man sich denkt, das ist jetzt gerade in einem beruflichen Kontext vielleicht gerade einfach auch nicht angebracht, da diese Emotionen.
Ja.
Aber ich bin da einfach so emotional gepolt, dass ich das oft nicht so raushalten kann, was manchmal ja einfach gerade in unserem kreativen Job voll der gute Faktor ist, weil ich einfach sehr viel von mir, meiner Person in diese Arbeit steck.
Ja, das stimmt, weil es ist ja auch deine Kreativität und deshalb auch persönlicher, als wären es jetzt Zahlen, wo du auf ein Ergebnis kommst.
Ich glaube, vielleicht hängt es ein bisschen damit zusammen, weil ich einfach viel von mir da reingebe.
Voll. Es gibt kein richtiges Ergebnis, es ist immer ein bisschen subjektiv.
Genau, stimmt.
Stimmt, das wird es sein. Das ist ein guter Punkt.
Ja, und also ich bringe halt diese Leidenschaft für... Das ist jetzt also ein ausgelutschtes Wort, aber ich stecke da, glaube ich, einfach sehr viel von mir eben in die Arbeiten rein. Und wenn das dann kritisiert wird, dann tut es halt irgendwie doppelt weh.
Naja, macht Sinn. Also wenn du die verrechnet hast und sagst, sorry, jetzt ist es richtig.
Kommt drauf an, in welchem Kontext. Ja.
Also nicht beim Angebot.
Ja, ja oder nein, wie bei einer Auszählung von einem Wahlergebnis. Ja. Oder so.
Stimmt.
Das ist kann natürlich passieren.
Dann eventuell. Und dann, ein bisschen peinlicher, da ist die Kritik dann schon ein bisschen angebracht.
Ob sie sich das persönlich zuziehen, die Wahlkommission?
Ich hoffe es für sie nicht, weil sie haben es sicher auch nicht, man weiß es nicht, aber sie haben es sicher auch nicht absichtlich gemacht, wenn sie mit dem Plastiksackel da gegangen sind, aber.
Also wir reden, für alle, die es nicht mitgekriegt haben, über die Wahl zum SPÖ Vorsitzenden.
Die Deutschen haben jetzt Österreich für satirefrei erklärt, oder? Weil alles, was bei einer Satire ist, ist bei uns Realität.
Aber ich habe auch Anfang der Woche dann wirklich seit langem mal wieder die Nachrichten, da die ZIP2 verfolgt und ich bin echt nur so fassungslos vor dem Fernseher gesitzt und habe mir gedacht, wirklich? Also wirklich jetzt?
Bei Excel Spalte vertauscht, oder? Mit der Benennung oben oder so, wie war das?
Ja, aufgeflogen ist, glaube ich, weil der Martin Dürr, ein ORF-Moderator, getwittert hat. Ihn hat es jetzt keine Ruhe lassen. Er hat nochmal nachgerechnet und hat die zwei, also es hat so und so viele Stimmen für den Andreas Babler und so und so viel für den Doskozil geben. Und wenn man die addiert hat, dann ist man halt nicht auf das gekommen, was halt veröffentlicht worden ist. Und da hat halt eine Stimme war Differenz und hat er gesagt, das stimmt was nicht und hat es halt getwittert, glaube ich. Und so ist der Ball ins Rollen gekommen und dann haben sie nochmal nachprüfen müssen und dann sind sie draufgekommen, hoppla, beim Übertragen in einer Excel-Liste, warum muss man es in einer Excel-Liste eintragen, wenn man irgendwie zwei
die ganze Weltwirtschaft baut auf Excel auf.
Ja, aber auf jeden Fall haben sie halt quasi einfach die Namen vertauscht und eigentlich hat der andere gewonnen. Und das ist aber
voll krass.
Also es ist eigentlich so absurd, dass das wirklich passiert.
Das kann nicht das Doskozil gewesen sein.
Und dann denke ich immer wieder, man selber leidet unter an Imposter-Syndrom und denkt sich immer, kann ich das oder bin ich da wirklich fachlich gut genug? Und das ist unsere Innenpolitik, da haben wir auch nur gedacht.
Spannend.
Wirklich Österreich?
Witzig.
Aber dann denke ich mir noch, wir sind doch eigentlich schon so ein Staat, wo viele Dinge einfach auch noch ganz gut laufen. Vergleich das jetzt mal mit anderen Staaten.
Ja, da fliegt sowas halt nicht auf.
Ja. Wahrscheinlich ist es das.
Da gibt es die Auszählung nicht mal, da kriegen wir einfach mehr und da ist es und gut ist.
Und wenn ein Fehler passiert ist, da reden wir nicht einfach immer drüber.
Fliegt's nicht.
Nächstes Mal.
Nicht passiert.
auf jeden Fall.
Was ich noch sagen wollte zur Kritik, wie bist denn du mit dem Kritik verteilen? Weil ich nehme es jetzt beruflich, glaube ich, ganz gut entgegen. Beim Verteilen konnte ich, glaube ich, auch oft besser oder eben ein bisschen, wie sagt man, nicht härter, aber ich bin da oft zu nett beim Kritik verteilen. Wenn ich etwas nicht gut finde, wo jemand für uns oder für mich oder mit mir arbeitet, dann sage ich, ich darf es eher so machen und sage es oft dann nicht so prägnant genug, dass es mit Nachdruck auch passiert. Weißt du, wie man?
Mhm. Das ist mega schwierig, finde ich.
Zu schwammig.
Also ich finde vor allen Dingen auch, wenn man in der Position ist, zum Beispiel mit MitarbeiterInnen,
ja,
finde ich es auch schwierig und da ist es ja aber deine Aufgabe,
ja, eben, das
zu sagen,
ich,
das war gut, das war jetzt weniger gut, da habe ich andere Vorstellungen. Und ich glaube aber, dass man in sowas wirklich reinwachsen muss.
Mhm.
Also
Ja, ich glaube, ich bin schon besser geworden, aber es ging nur auf jeden Fall.
Ja, ich finde, dass du da nicht so, du kannst es nicht so klar kommunizieren, was du jetzt dir eigentlich vorstellst und
Genau.
sagst dann aber auch Kritik extremst abgeschwächt. Also du
Ja,
sagst dann
eben.
so, ja, also da, da hätte man schon oder hätte ich mal, du sagst ja nicht mal, hätte ich mal erwartet, sondern du fragst halt danach, warum vielleicht manche Sachen auch nicht passiert sind oder so.
Ja.
Aber du sagst dann halt auch nicht so, du, das habe ich mal so erwartet und es ist nicht passiert.
Was machen wir jetzt so?
Was,
Eben.
genau. Ich versuche da zum Beispiel schon, ich tue mich auch schwer, dann wirklich zu kritisieren, aber ich sag dann halt einfach schon klar, glaube ich, dass ich mir das jetzt anders vorgestellt habe. Das kann ich schon, aber mir fällt es auch schwer, dann jemanden zu kritisieren. Tue ich mir auch schwer.
Eben, da muss man auch reinwachsen, also in beide Richtungen. Im Entgegennehmen und Austeilen
ich finde es auch
kann man,
schwierig, eben
kann man
wirklich
immer besser werden.
Konstruktives Feedback zu geben, dass es eben nicht persönlich ist, weil man will ja die Person eben auch nicht verletzen.
Ja, man
und ich
fängt
glaube
ja
aber,
immer bei Feedback geben immer mit dem Guten an. Ich
ja.
finde das und das und das super gut. Was ich nur ändern würde, bla bla bla. Auch wenn das viel der größere Teil ist, wenn man es zum Beispiel mal echt nicht gut findet,
Ja.
du ist trotzdem so. Ich glaube auch, dass das schon ein guter Weg ist, als nur das Schlechte zu sagen, weil man muss ja auch motivieren, weil mit Nachdruck und quasi nur Negativ-Feedback
Ja,
arbeitet man ja auch nicht gern. Also ich glaube,
macht überhaupt
es ist
keinen
jetzt kein
Spaß mehr
totaler
irgendwann.
Fehler, wie man es oder wie ich es mache, aber es kann, glaube ich, nur ein bisschen spezifischer und prägnanter oft.
Glaubst du, bist du eine gute
Na eben, ich glaube, da
Führungspersönlichkeit?
kann ich nur besser werden.
Glaubst du, bin ich eine gute
Besser
Führungspersönlichkeit?
wie ich, glaube ich. Salut, Sarah.
Was soll das jetzt bedeuten?
Major Sarah.
Der Chef
Du
sagt
kannst schon.
manchmal, ich bin wie ein General.
Ja.
Bin ich ein General?
Ich sag manchmal jetzt Fleiß zu dir, so zu Befehl. So, wenn du fragst, ob ich noch einen Tisch auch räumen kann.
Ich habe schon gelernt zu delegieren.
Ja. Ich weiß.
Ja, das stimmt.
Na cool, das finde ich. Ich würde selber ein bisschen wieder über mich gelernt, wie ich besser werden kann im Sinne Kritik.
Wie?
Ich muss
jetzt
nur ein bisschen reflektieren.
Ja, reflektieren immer.
Ich muss echt, ich glaube, im Kritik austeilen, einfach ein bisschen mehr trauen. Schon mit dem Positiven anfangen, aber einfach ein bisschen mehr trauen. Und im Kritik einstecken. Finde ich, mache ich eh ganz okay. Bei dir kann ich vielleicht auch noch ein bisschen objektiver sein und mir nicht alles gleich zu Herzen nehmen, sondern vielleicht zuerst das kurz durchspielen im Kopf und dann antworten, weil ich echt sehr oft schnell zum Gegenschuss ansetze.
Ja.
Ja.
Ich bei dir
Das
aber
ist
auch.
Mein Ziel. Mein Dosko-Ziel.
Oh, na, pro Folge muss sein. Boah, da ist es ja am Anfang.
Ja,
ja, das stimmt. Finde ich auch.
Ja.
Und ich glaube, es hilft manchmal, das habe ich eh vor kurzem mal gesagt, dieses vorher einmal durchatmen. Also zu,
ja,
man hört was, man nimmt was wahr, man spürt die eigene Reaktion, wie man vielleicht immer reagieren wird und dann vorher wirklich einmal kurz durchatmen und dann erst was dazu sagen. Oder einmal zu sagen, danke für deine Kritik, weil das gibt einem ja wieder so Luft und Zeit, im Kopf nochmal drüber nachzudenken, wie man jetzt drauf reagiert. Und dann ist es vielleicht nicht so die erste emotionale, was man halt so rausfeuern würde,
ja, genau,
sondern
dann ist einfach,
man hat einfach kurz Zeit nachzudenken.
Genau, und dann wird es auch gleich professioneller.
Ja, also ich heul ja, es klingt jetzt so, als würde ich in jedem Meeting irgendwie dann heulend da sitzen und irgendwie
wirklich?
So. Ja,
na, okay, ich mach's besser.
Na, also so ist es jetzt ja nicht, aber das ist dann schon was, wo ich halt danach, eben, ich kann dann ja professionell auftreten, aber danach ist es halt was, was mich sehr beschäftigt. Oder wenn ich dann auf irgendein Ding dann noch reagieren muss, dann sind manchmal halt meine E-Mails auch sehr emotional geschrieben. Ich habe eine Freundin, die dann mit mir sich manchmal hingesetzt und gesagt habe, bitte liest das jetzt kurz durch, ist es zu emotional? Und sie so,
ja. Da bin ich zum Beispiel gut, beim E-Mail-Schreiben was zu formulieren, da bin ich sehr gut, um, wenn es jetzt irgendwas sehr spitzt, sich zuspitzt, das zu entkräften.
Und sie hat sich dann manchmal eben auch mit mir hingesetzt und gesagt, okay, na, der Satz muss raus, das ist viel zu, das hat jetzt da gerade gar nichts zu suchen.
Eben, und doch ein bisschen Freundlichkeit reinbringen wieder.
Na, also eben wie gesagt, da wachse ich noch. Aber ich finde, auf der anderen Seite ist es ja auch nicht unbedingt was Schlechtes, wenn man leidenschaftlich ist. Man muss es halt zu dosieren wissen, sagen wir einfach mal so.
Genau. Vor allem in so einer Branche, wo es eben um Kreativität und so geht.
Voll. Ja. Und eben wie du sagst, es ist halt, das muss man sich eigentlich auch echt immer sagen, es ist mega subjektiv, deswegen kann ich es halt wirklich nur voll gut finden. Aber ja, eben,
da gibt es nicht richtig und falsch.
Oder eine
Kunde
nicht, genau.
Ja.
Und dann muss man halt sagen, okay, passt, das ist subjektiv, gefällt ihm, ihr das jetzt besser und ich muss es aber akzeptieren, auch wenn ich was für mich was anderes gewählt oder was anderes gemacht hat. Ja,
voll. Ganz genau.
Abgrenzen. Reflektieren und abgrenzen, sage ich nur.
Sagen wir noch einmal reflektieren, dann haben wir es wieder fünfmal gesagt.
Wir könnten mal so ein Trinkspiel draus machen.
Ja, die Hörer dürfen immer ein Schnapsel trinken, wenn wir reflektieren sagen.
Ja. Bullshit-Bingo.
Reflektieren.
Reflektieren. Ich finde, ich reflektiere jetzt wieder das nächste Mal.
Ich habe eine Frage an dich.
Bitte.
Wenn du 2 Jahre ins Gefängnis gehen müsstest, warum auch immer, zu Recht oder nicht zu Recht, was würdest du da drin machen? Wie würdest du die Zeit nutzen oder auch nicht nutzen?
Ich glaube, ich würde Handwerk lernen.
Was? Schwarzen.
Ja, das habe ich jetzt als erstes nicht gedacht. Ich würde voll gern nähen können. Das finde ich spannend. Oder eben auch sowas wie Goldschmiedin.
Ich weiß nicht, ob man mit solchen Werkzeugen, je nach Gefängnis wahrscheinlich, ob da die jetzt eine Nadel oder einen Hammer und so in die Hand drücken, weiß
sicher,
ich nicht.
Sicher, ich glaube schon.
Ja, es gibt schon so.
Also du bist halt irgendwie, weiß ich jetzt nicht.
Ja, du wirst nicht in der Mörderabteilung sitzen.
Oh Gott.
Okay, verstehe.
Ja, das ich finde aber
lernen.
Ja, ich finde aber auch Tischler mega cool. Also sowas mit Holz selber fertig, also generell was mit seinen eigenen Händen fertigen zu können, finde ich
ja, stimmt.
Einen mega coolen Kontrast zu dem, was ich jetzt gerade mache. Weil jetzt ist halt so viel im blöd gesagt, im Kopf sich ausdenken und dann zu Papier bringen. Aber das ist halt so irgendwie manchmal auch abstrakt und nicht so ganz greifbar und eben auch mega subjektiv. Und dann irgendwie mal was so richtig mit den Händen zu machen und so haptisch in der Hand zu haben und dann aber auch ein fertiges Ergebnis im Sinne, ich habe dann was geschaffen, was einfach dasteht, finde ich mega cool. Und ich glaube, sowas, und das eben, wie gesagt, das kann ja, ist bei Schmuck so, das ist, wenn ich was nähe, aber auch wenn ich was, ich finde auch Holzarbeiten mega cool. Ja. Und ich mag ja streichen und sowas voll gern.
Ja, voll. Das habe ich gerade heute bei so einem Post gesehen, da hat einer geschrieben, er ist voll stolz, da war so ein Foto von einer voll schönen Schweißnaht und so, auf Englisch hat er geschrieben, er ist Accountant und hat jetzt eine hobbymäßige Ausbildung zum Schwarzer gemacht und hat gesagt, er hat sich noch nie so gut gefühlt wie nach der schönen Schwarznaht.
Ja.
Ich glaube, das macht echt eins, was mit einem, dass man so etwas Haptisches, Fertiges vor sich hat.
Ja, voll.
Ja, was nicht nur
was
digital ist,
also ist eben, so.
Was man echt berühren kann.
Ja. Was würdest du machen?
Ich würde voll pumpen. Den ganzen Tag Klimmzüge am Zellendach.
Warum pumpen?
Na, auch, weil man halt da regelmäßig trainieren kann. Das darf ich auf jeden Fall machen.
Du kannst ja zu Hause jetzt auch trainieren.
Aber ich habe keine Zeit. Bin ja nicht eingespart. Und ich darf probieren, ein Drehbuch zu schreiben oder ein Buch. Ein fiktives. Das darf ich.
Ist es dein Ziel?
Das
dass
Ziel.
Du mal Zeit hast.
Das ist mein
für die
Ziel,
Dinge?
Ins Gefängnis zu kommen.
Boah. Abbruch an der Stelle. Hier war eine Frage.
Ist deine Frage?
Und zwar, was ist deine Lieblingsküche? Von der Nationalität her.
Also meine Cuisine, Lieblingscuisine.
Cuisine.
Boah.
Cuisine. Oh Gott,
das
ich
kann ich
Französisch gehabt.
Nicht beantworten.
Doch, du musst jetzt eins auswählen.
Jetzt
da kannst du nicht einfach eine normale Antwort geben.
Ja.
Aus dem Bauch raus.
Ja, dann.
Pizza.
Nein, eben. So ist schon alles geil, aber dann würde ich sagen, weil Broderkrapfen, das habe ich so selten, das ist so wie Zillertalerkrapfen. Sowas ist eigentlich mein Lieblingsgericht, weil ich es fast nie kriege und deshalb das. Weil sowas wie Pizza und Nudeln und Thailändisch und Japanisch mag ich alles voll gern, aber das ist immer so verfügbar und das andere nicht. Deshalb die voll, traditionell. Oma-Küche.
Du musst jetzt, glaube ich, erklären, was Broderkrapfen sein,
Broderkrapfen
oder?
Ist so...
Ich habe das vor dir nämlich nicht gekannt.
Also das Wizillertaler Krapfen ist es halt so ein Tag. Man tut da eine Kartoffel, Zwiebel und Graukäse. Manche haben noch ein bisschen Topfen drin, glaube ich. Dann macht man das so halbmäßig zu, damit es ein Halbmond ist. Und dann schmeißt man es ins Fett.
Ich wollte gerade sagen,
und dazu
mehr ausgewogen,
ein Kompott
gesund.
Und ein Glasl Milch. Sehr ausgewogen.
Gibt's immer bei deiner Oma.
Ja, eben. Also mein Lieblingscuisine ist die Oma-Cuisine.
Ich weiß nur, dass du das einmal in unserer alten Wohnung gemacht hast. Die Wohnung hat ungefähr 3 Wochen nach Fett und Öl gestunken.
Ja. Geil
und
war's.
Ich habe Wochen später nur überall Mehlreste unterm Wasserhahn gefunden.
Ich mach's jetzt
auf
mal
der
wieder.
Anrichte, unten auf irgendwelchen Türen. So, es war die Küche hat ausgeschaut.
Was ist deine Lieblingsküche?
Italienische Küche.
Ja?
Ganz fad.
Okay.
Aber Pizza, Pasta, Fisch, so. Das
ja.
Taugt mir eigentlich am meisten, muss
spannend.
Ich echt sagen. Ich bestelle mir auch manchmal in einem Lokal Spaghetti. Also manchmal wirklich nur Spaghetti mit Tomatensauce.
Ja, ich bin so einer, ich darf nie sowas bestellen, weil das
weiß,
ist das, was ich mir daheim immer mache. Daheim
ja,
machen
aber
wir
trotzdem,
Nudeln mit Soße,
aber,
dann gehe ich nicht
mal.
In ein Restaurant
na,
und bestelle mir das.
Also die Tomatensauce ist nirgendwo gleich. Tomatensauce wird immer ein bisschen anders gemacht. Es gibt so viele verschiedene Rezepte. Du kannst da Gemüse, ich habe
ja,
zum Beispiel immer ein Rezept,
fad.
Das ich jetzt immer gemacht habe. Da habe ich zum Beispiel auch so ein bisschen Suppengrün, also ein Sellerie, Karotten,
ja.
Und das dann voll klar püriert. Boah, das war
aber
so
ich
find, lecker.
Zu 90% kriegst du in den Restaurants ja auch die fertigen Nudeln, die ich daheim habe. Da macht auch keiner einen Tag selber oder selten. Und
glaub
dann
jetzt
ist das
ja.
Für mich wie daheim. Dann gehe ich doch, wenn ich irgendwo hingehe, dann ist es was.
Drüber
nein, dann
ist
es
so.
Sowas wie eine Lasagne und sowas dann schon wieder, weil das ist etwas, was nicht so alltäglich
kannst du
ist.
Auch machen.
Ja, aber wir machen mal 4-mal im Jahr. Nudeln macht man.
Das stimmt jetzt auch wieder.
3-mal im Monat.
Öfter. Nudeln mit Ketchup.
10-mal im Monat. Na eben, ja, so sehe ich. Okay.
Ja.
Du bist sehr kreativ und italienische Küche ist dein Lieblingsküche.
Ja, Tiroler Küche ist auch wahnsinnig kreativ.
Nein. Bei mir ist glaube ich eher der Grund, weil es halt nicht oft vorkommt. Deshalb.
Ich hätte jetzt ja sagen können, also vietnamesisch.
Ja. Was gibt's da so?
Was hast du die Kleine
Partei.
Bestellt? Na, wir waren doch jetzt in Wien wirklich vietnamesisch essen, oder?
Ah ja, das war so geil.
Na, dieses überbackene Würstel.
Ja, weil
mit,
das war nur zusätzlich auf der Karte. Ja, Corn Dog, das ist
ja
amerikanisch.
Ja.
Das ist ein paniertes Würstel
nie gehört
mit Karte.
Also echt schon ein bisschen pervers.
Das ist pervers. Das ist ein, für die das nicht kennen, ein Würstel auf einem Holzspieß mit Käse und dann Panier, also Semmelbrösel und Teig und dann im Fett ausgebrochen. Corn Dog, ich glaube, das ist amerikanisch.
Mm,
das hat es da halt auch gegeben, weil das so das Einzige war, was wir die Kinder bestellen haben können.
Boah, die hab noch nie in meinem Leben so scharf gegessen.
Boah, ja, das war so scharf.
Ich mag scharf ja mittlerweile eigentlich echt ganz gern, aber... Also das war wirklich so scharf, dass ich fast geheult habe. Mir hat es wirklich die Tränen rausgedruckt, mir ist heiß geworden, mein ganzer Mund, die Lippen, es hat alles gebrannt.
Scharf.
Ich habe dann immer gesagt, halt mir ein bisschen Reis auf, weil ich muss mit irgendwas immer löschen. Boah, also ich konnte das dann auch nicht aufessen am Ende. Aber es war sehr lecker.
Jo. Wir haben noch was zu verkünden. Also zu verkünden.
Was denn?
Wir machen eine Umfrage wieder heute, statt einer normalen
Ach
Frage.
So. Mhm.
Also bei Spotify. Wenn es jetzt gleich unten auf das drückt, wir fragen diesmal, wer von euch sind eigentlich schon Eltern?
Mhm.
Also ja und nein quasi. Das hat uns mal interessieren.
Ja.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
Und ihr könnt den Podcast natürlich weiterempfehlen
genau.
Und bewerten auf allen Plattformen, wenn ihr Lust habt. Und weiterempfehlen. Vielen Dank.
Das hat uns gefreut. Danke fürs Hören.
Schöne Woche.
Macht es gut.
Tschüss.
Ciao.